Aber wir dürfen alle nicht vergessen, wir hatten vor Corona 12% Reaktionsquote in der Bevölkerung. Das heißt, von 100 Leuten gehen 12 ins Fitnessstudio. Und dann sind bei meinem Wettbewerber so und so viel Prozent, logischerweise. Aber wir haben 88%, die nicht da sind. Warum konzentrieren wir uns nicht auf die?
Wirtschaft Köln am Platz. Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo Köln, herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged und natürlich noch ein frohes neues Jahr. Der Neujahrsvorsatz Nummer 1 ist für viele Menschen ja mehr Sport treiben. Und deshalb ist der Januar auch der wichtigste Monat für unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged. Frank Böhme ist Gründer und Geschäftsführer von Just Fit, einer regionalen Fitnessstudio-Kette mit 22 Standorten in Köln und Umgebung. Im Podcast erfahren wir aber auch, dass er schon viel länger und viel mehr in der Fitnesswelt gemacht hat. 1984 übernahm er sein erstes Studio. Da war er eigentlich Jungingenieur bei Ford. Aus dem Hobby wurde jedoch schnell ein Vollzeitjob und aus einem kleinen Club erst eine kleine Kette, dann wurde die verkauft und dann kamen immer wieder neue Ideen. Im Podcast berichtet er über seinen Weg und auch über die schwierigen letzten zwei Jahre. Denn die Corona-Krise hat auch Just Fit mit 850 Mitarbeitern massiv zugesetzt. Doch Böhme ist überzeugt, dass immer noch mehr Menschen entdecken werden, wie gut und wichtig Sport für ihren Alltag ist. Deshalb schaltet er jetzt schon wieder auf Angriff. Mit einem Startup will er davon profitieren, dass immer mehr Unternehmen auf betriebliche Gesundheitsförderung setzen. Und zudem sollen 10 neue Clubs mit einem ganz neuen Konzept in den nächsten drei Jahren in Köln eröffnen. Im Unternehmen läuft das Vorhaben im Moment als Projekt Badelatschenclub. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich heute für die heutige Folge bei uns Frank Böhme begrüßen zu können bei Wirtschaft Köln Unplugged. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fitnessstudio-Kette Just Fit und noch einiges mehr, wie wir im Gespräch, glaube ich, erfahren werden. Herzlich willkommen, Frank Böhme.
Guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Böhme, der Sitz von Just Fit ist kurz vor den Toren von Köln, glaube ich, in Frechen. Wir fragen tatsächlich alle unsere Gäste trotzdem einmal nach Ihrem Lieblingsort in Köln oder Umgebung. Das würde ich Ihnen freistellen.
Naja gut, ich bin ja auch Sponsor beim ersten FC Köln. Also insofern kann man sich vorstellen, mit Business Seats, dass einer der Lieblingsorte in Köln in der Tat das Stadion vom ersten FC Köln ist. Als Unternehmer müsste ich natürlich sagen, eins meiner 11 Standorte, die ich in Köln habe, 11 ja. Weitere um Köln. Aber emotional muss ich sagen, ist es das Stadion vom 1. FC Köln.
Ja, und umgekehrt, gibt es einen Ort in Köln, wo Sie sagen, da besteht wirklich Verbesserungsbedarf?
Na ja, gut, Verbesserungsbedarf ist natürlich immer gewährleistet. Aber ich glaube, ich bin kein Stadtplaner und ich bin auch nicht vermessen, das hier einzubringen. Ich finde, das sollten andere tun. Klar, man ärgert sich immer über die Verkehrswege oder die Art und Weise, wie manche Sachen geregelt sind, verkehrstechnisch in Köln. Fängt an von Parkplätzen, geht über Radfahrwege, Ähnliches, ohne jetzt in irgendeine Richtung zu spielen. Ob man sagt, ich brauche mehr Radfahrwege oder ich brauche mehr Parkplätze. Es ist sicherlich da Nachholbedarf in Köln für beides.
Wir sprechen jetzt ja tatsächlich so rund um den Jahreswechsel und traditionell ist ja der Januar, glaube ich, ein ganz wichtiger Monat für die Fitnessbranche. Bevor wir quasi nochmal in die Geschichte auch tatsächlich kommen, die Sie da schon hinter sich haben, welche Bedeutung haben so die Neujahrsvorsätze der Menschen für Sie und für Ihre Branche?
Naja gut, der Januar ist der wichtigste Monat des Jahres für die Fitnessbranche, historisch. Ich betreibe ja seit 1984 unter verschiedenen Labels bereits Fitnessclubs. Und wenn Corona uns den das zweite Mal hintereinander verhagelt, ist das schon eine mittelschwere Katastrophe für die Fitnessbranche. Denn wir schreiben im Januar mindestens 30% mehr Neukunden als im ganzen starken Monaten des restlichen Jahres oder gar 50% in den schwachen gegenüber den schwachen Monaten. Ja. Und da hat unsere Branche natürlich sehr, sehr großen Respekt, wenn nicht sogar Angst davor, dass uns Corona den Januar wieder verhagelt und den Februar und den März wahrscheinlich auch noch.
Da werden wir sicher auch noch drauf kommen. Sie hatten es gerade schon angesprochen, 1984 ging es los für Sie in der Branche. Vielleicht nehmen Sie uns mal ein bisschen zurück. Was war das überhaupt für eine Zeit, als Sie das erste Studio eröffnet haben und wie kamen Sie letztendlich auch darauf?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe das Studio, in dem ich trainiert habe, 1984, in der Nacht- und Nebelaktion gekauft. Ich höre meine Mutter heute noch sagen, die sagt, aber du kündigst auf gar keinen Fall bei Ford. Ich war als Jungingenieur auf einer Planstelle bei Ford. Das Pottybuilding-Studio, ich betone Pottybuilding-Studio, können wir ja nebenbei machen. Ich helfe dir dabei und mein Vater auch genauso und meine damalige Freundin, heutige Frau, haben überall mitgeholfen. Das war eigentlich so ein bisschen nebenbei geplant, so als zweites Standbein, hat Spaß gemacht, ich bin sportaffin und so weiter und so fort. Ja, und dann hat sich das nach einem Jahr so rauskristallisiert, dass eben zweigleisig nicht ging. Und seitdem mache ich dann eben seit dem 1. Juni 85 hauptberuflich und selbstständig. Und das steht für selbst und ständig eben Fitnessstudio.
Ja, und genau, jetzt sind es ja doch ein, zwei Jahre vergangen seitdem. Wie hat sich dann entwickelt und wie haben Sie auch selbst gemerkt, dass es eben vielleicht nicht bei dem einen Studio bleibt, sondern dass das wachsen kann, vielleicht auch wachsen muss?
Na gut, also irgendwann muss man sich entscheiden, ob man das sportambitioniert sieht oder ob man es unternehmerisch sieht, was viele Kollegen in der damaligen Zeit nicht geschafft haben, diesen Absprung. Aber ich bin vom Herzen her ein Dienstleister und das habe ich in den Fokus gestellt. Und so konnte ich dann allen neuen Trends, das ging über Jane Fonda mit Aerobic, über Wellness, über über Yoga und Ähnlichem, ging das weiter. Und ich habe mich diesem Markt immer angepasst. Darf auch ein bisschen mit einer gewissen Arroganz sagen, dass man im deutschen Fitnessmarkt den Namen Frank Böhme schon kennt, weil ich eben auf allen Seminaren, Tagungen, Messen und Ähnlichem natürlich Gast war, aber später dann auch als Referent gebucht wurde bis zum heutigen Tage. Und last but not least, durch den Aufbau des Aggregators Interfit, der verschmolzen heute in Urban Sport sich wiederfindet, habe ich natürlich das Netzwerk über ganz Deutschland und gar so für den deutschsprachigen Raum in Europa ausgerollt.
Können Sie uns so ein bisschen mitnehmen, wie das entstanden ist und welche wichtigen Schritte es vielleicht auf dem Weg gab von quasi einem Fitnessstudio hin zu einer Kette und vielen anderen Unternehmungen heute?
Ja, ich habe 1998 mit meinen beiden besten Freunden zusammengesessen. Da hatte ich ein Studio, der eine war bei TT Mobil, der andere war auch selbstständiger Augenoptikermeister. Und wir sitzen in der Tat bei einem Bierchen zusammen und haben dann den Grundstein für den ersten Discount-Club in Köln gelegt, damals Take-Off Fitness. Ich habe dann meinen Bruder, meinen Cousin und noch einen Cousin mit ins Unternehmen genommen, über 6 Köpfe verteilt. Und das ist dann so eingeschlagen in Köln 1998, 99, dass wir ganz schnell aus einem 4 Clubs gemacht haben. Und dann kamen die Amerikaner und haben gesagt, so, das ist ein tolles Konzept, das rollen wir in ganz Deutschland aus. Und der kleine Böhme aus Frechen, der wird jetzt unser neuer CEO. Und der darf dann in ganz Deutschland 24-Hour-Fitness, den Weltmarktführer zu seiner Zeit 2000, dann ausrollen.
Aber also der erste Exit quasi zu der
Zeit. Das war der erste Exit. Ja. Ein paar Mark mitgenommen, ist man ja auch ganz happy drüber, mit Anfang 40. Aber wer Amerikaner kennt und mit Amerikanern schon mal Geschäfte gemacht hat, das ist schon schwieriger. Und ich habe dann wirklich in der Tat die Geschäftsführung nach einem guten halben Jahr wieder hingelegt und habe dann Interfit gegründet, weil ich zuerst ein Wettbewerbsverbot hatte. Ein Jahr später konnte ich dann wieder und dann war das die Gründung im September 2002 von JustFit auf der Amsterdamer Straße. Mhm. Und deren 21 Clubs sind es dann bis heute geworden.
Genau, ich glaube, sozusagen, wenn wir über das Stadtbild reden, ist es wahrscheinlich die Just Fits, die den Kölnern am ehesten bekannt sind und ins Auge stoßen. Was für ein Unternehmen, wenn wir darauf erstmal gucken, ist denn da entstanden? Also Sie haben gesagt, 21 Clubs sind es heute. Ich hatte mal geguckt, ich glaube, es fächert sich so ein bisschen auch auf in verschiedene Kategorien. Also wenn wir über Just Fit reden, über was für ein Unternehmen reden wir heute?
Naja gut, dieses Unternehmen musste sich ja immer wieder dem Markt andienen. Das fängt an, dass man im Discount-Bereich, es gibt ja sehr gute preiswerte Studios auch im Kölner Markt, dem haben wir uns auch angeschlossen, da haben wir auch 5 Stück von, aber wir kommen klassisch aus dem Family-Fitness-Bereich mit Sauna, mit Kursen und Ähnlichem. Dann sind wir zu Hause natürlich im Mediapark 2017 zum besten Club Deutschlands gewählt, ist unser Premium-Club zu Hause und wir sind vielschichtig und wir haben eine ganz große Rakete jetzt vor, im nächsten Jahr trotz Corona zu machen. Wir wollen also 10 weitere Clubs in den nächsten 3 Jahren in Köln machen. Mhm. Die genaue Bezeichnung ist intern noch Badelatschen-Clubs. Die bekommen natürlich einen Just-Fit-Punkt-Punkt-Punkt-Namen. Also wir sind schon agil in diesem Kölner Markt, den wir weiter bearbeiten wollen.
Ja, das finde ich spannend, weil ich glaube, im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die man so kennt, konzentrieren sie sich ja tatsächlich aufs Rheinland, also vor allem Köln und Umgebung. Ich glaube, so Mönchengladbach, Rösrath habe ich auch noch ein, zwei Clubs entdeckt. Wie kommt das, dass Sie sagen, das, hier sind wir stark, aber wir wollen auch nicht weiter hinaus?
Also ich kann Ihnen sagen, wir hatten einen Club in Düsseldorf und in der Tat haben wir auch immer noch einen Club in Mönchengladbach. Dort sind wir ein Fitnessanbieter. In Köln sind wir Just Fit. Und die Leute wissen, was sie mit Just Fit kaufen. An erster Stelle die Mitarbeiter, die uns von der Geschäftsführung am ehesten am Herzen liegen, dass die entsprechend geschult sind, dass die den Dienstleistungscharakter leben. Nach oben ist immer Luft. Wir sind vom WDR vor ein paar Monaten zum saubersten Fitnesskette im Großraum Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Also wir legen also auch sehr viel Wert auf Sauberkeit. Betreuung ist natürlich so ein Thema. Also ich glaube, dass die Leute in Köln und Umgebung wissen, was in Just Fit drin ist. Das wissen sie vielleicht nicht, wenn wir heute nach Bochum oder nach Düsseldorf wieder gehen oder Dortmund oder gar noch weiter. Da wären wir einer von vielen Anbietern. Deswegen wollen wir hier mit noch einem vierten großen Konzept den Markt weiter bearbeiten.
Ja, Sie hatten gerade schon gesagt, Sie hatten auch die Erfahrung quasi als angestellter CEO und haben dann schnell und gerne wieder gewechselt quasi. Ja. Jetzt ist ja auch Just Fit und die Unternehmung tatsächlich noch ein Familienunternehmen sozusagen, also mit verschiedenen Gesellschaftern, aber eben aus dem Freundes- und Familienkreis sozusagen. Was sind die Stärken, das sozusagen so aus einer Hand und Inhaber geführt letztendlich noch zu machen?
Naja, das sind Stärken und gleichzeitig auch Schwächen. Das muss man einfach auch mal beides beleuchten. Wir haben insgesamt 16 Familienmitglieder im Unternehmen. Langsam rutschen die Kinder nach. Ich hoffe, dass irgendwann mein Sohn auf meinen Stuhl immer mehr rutscht, ohne dass ich das Unternehmen verlassen werde. Das ist eben die Krux eines Unternehmers, der dann auch noch mit 70 oder mit 80 irgendwann in irgendeiner Form noch im Unternehmen ist. Also klassisch Rente sehe ich bei mir nicht. Aber wir haben, wie gesagt, ein großes Familienunternehmen. Die Kinder rutschen nach, die Frauen sind alle involviert in Key-Positionen. Also insofern ist es wirklich in der Tat ein Familienunternehmen.
Sie haben jetzt ein bisschen die Stärken betont. Was sind die Herausforderungen, die damit einhergehen?
Naja, also zu den Mitarbeitern kann man schon mal sagen, also Amigo, das geht so nicht. Das erzählt man einer Familie dann in einer anderen Wordingsart, auch wenn man dann schon mal deutlicher werden muss. Kann ja nicht immer nur alles geradeaus laufen, also das ist ja auch klar. Und bei 850 Mitarbeitern in Gänze kann man sich natürlich vorstellen, es sind fast 20 Familienmitglieder, die in den entsprechenden Positionen sind. Klar, es muss einen Leader geben, der ein bisschen die Richtung vorgibt, aber die Gesellschafter, die vier, die dahinter stehen, bestimmen alle Entscheidungen, die etwas größerer Natur sind, prinzipiell einstimmig. Auch wenn ich theoretisch da vielleicht eine etwas größere Majorität hätte. Aber mir war es immer sehr wichtig, und das bewahrheitet sich jetzt über 25 Jahre mit Take-Off Fitness beginnend, dass es nur miteinander geht, auch wenn man mal die Faust in der Tasche machen muss.
Ja, und das heißt, so die Verlockung oder die Versuchung und auch die Angebote dann doch nochmal zu verkaufen und vielleicht auch in größeren Ketten aufzugehen, gab es nicht oder sind sie nicht erlegen?
Doch, die gibt es immer wieder. Wir haben also im Prinzip bekommen wir pro Jahr 2 bis 3 Anfragen von Investoren à la Couleur. Und es wäre ja auch fatal, wenn man sie sich nicht anhört und sich damit nicht auseinandersetzt. Aber es ist zurzeit und jetzt durch Corona erst recht überhaupt kein Thema, über Verkaufsszenarien nachzudenken. Das heißt aber nicht, wenn einer mit der Gießkanne kommt oder wenn irgendeiner sagt, ich unterstütze das in irgendeiner Form. Also es wäre als Unternehmer grob fahrlässig, nicht sich alles anzuhören. Aber wir sind im Moment nicht auf Exit-Tour. Also wir suchen nicht jetzt krampfhaft, dass wir übernommen werden.
Ja, Sie hatten gerade schon so ein bisschen die besondere Positionierung von Just Fit hier im Rheinland angesprochen. Jetzt, wenn man von außen drauf guckt, gibt es die McFits, die CleverFits, die Fitness First, die FitX und ähnliches, also eine ganze Reihe an Ketten. Wie gelingt es tatsächlich auch über die Jahre, so eine Marke zu positionieren und auch sozusagen den richtigen Preispunkt zu finden, die richtige Positionierung?
Also einmal, glaube ich, oder habe ich ja eben schon mal gesagt, bin ich ein Kind der Branche jetzt mit 37 Jahren Berufserfahrung. Das andere ist, dass mir mehr daran liegt, den Markt zu erweitern, als beim Wettbewerber zu graben. Es mag der ein oder andere Wettbewerber sicherlich im Markt stehen, der sagt, ich habe Spaß daran, meinem Wettbewerber was an Mitgliedern abzujagen. Aber wir dürfen alle nicht vergessen, wir hatten vor Corona 12% Reaktionsquote in der Bevölkerung. Das heißt, von 100 Leuten gehen 12 ins Fitnessstudio. Und dann sind bei meinem Wettbewerber so und so viel Prozent, logischerweise. Aber wir haben 88%, die nicht da sind. Warum konzentrieren wir uns nicht auf die? Mhm. Und das ist das, was viele falsch machen oder glaube ich falsch zu machen. Die freuen sich, wenn einer vom Wettbewerb kommt. Mein Ziel ist es, an die 88% ranzukommen und denen eine sportliche Heimat, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihr soziales Umfeld haben, wo eben diese Rahmenbedingungen darauf bestimmt sind, wie man heute sich wohlfühlt in einem Sportclub, Fitnessclub. Es ist ja mehr als nur Bewegung. Es ist ja soziale Netzwerke. Es ist die Vereinsamung. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz viele Leute, die krank sind von Krebs, Diabetes und. Brauche ich gar nicht erzählen. Deswegen, wir konzentrieren uns auf die 88%, die noch im Markt nicht im Fitnessclub sind. Und ich glaube, da haben wir genug zu tun. Deswegen bin ich heilfroh, auch über den Wettbewerb, der da ist. Denn der rückt einen immer wieder ins Gesicht. Du musst auch am Ball bleiben. Du kannst dich nicht zurücklehnen.
Ja, das finde ich ein spannendes Thema. Also jetzt eben so oder vor Corona ungefähr 12% der Deutschen, die Mitglied im Fitnessstudio waren. Als sie angefangen haben, ja wahrscheinlich noch deutlich weniger. Wenn wir einmal kurz zurückblicken, bevor wir nach vorne schauen, wie hat sich bis heute quasi die Kundengruppen, wie haben die sich entwickelt, erweitert, verändert vielleicht auch?
Ja, also in der Tat, wie ich 84 angefangen habe, hatten wir 1,4% Reaktionsquote, mhm. deren 12, wie gesagt, vor Corona. Jetzt sind es noch 10%, also wir haben 2% verloren in der Branche. Aber sei es drum, natürlich war das in den 80er Jahren Bodybuilding oder Bodybuilding genannt. Da war natürlich das reine, der dicke Oberarm oder die breiten Schultern der Fokus. Heute ist es Freizeit. Man siehe, im gleichen Zeitraum sind die Dorfvereine, und ich rede jetzt nicht vom 1. FC Köln oder der Kölner Haie oder Fortuna Köln und Viktoria Köln, sondern ich rede vom Taubenzüchterverein und Briefmarkenverein und wie sie alle heißen, die sind ja weggestorben. Die klassische Kölschkneipe, ich weiß, dass mein Vater nach Pfocht war im Management als erstes erstmal 2 Bier in der Kölschkneipe getrunken hat, bevor er nach Hause gekommen ist, weil er so unter Adrenalin stand. Das ist heute alles weg. Und diese Art Klientel haben heute die deutschen Fitnessstudios aufgenommen und deren Aufgabe ist es, dieses Freizeitverhalten zu machen. Und der Charme der Fitnessbranche ist, von 12 Jahren beginnen, unser ältestes Mitglied ist 94, haben wir alles, was wir abdecken können. Und deswegen ist die Branche, hat die sich so bunt und vielfältig entwickelt.
Ja, was bedeutet das ganz konkret für die Clubs? Also wie verändert sich die Ausstattung, das Angebot von Clubs über die vergangenen Jahre?
Ja gut, es ist natürlich sehr, sehr viel, auch die Wissenschaft mittlerweile eingestiegen. Wir werden bei JustFit jetzt in Kürze alles digitalisierte Geräte anbieten. Da braucht gar kein Trainer daneben stehen. Da kommt der Kunde rein, wird komplett digital automatisiert vermessen und das Gerät stellt sich eine Sekunde später auf diese Probanden ein. Also es passiert natürlich kontinuierlich was und ich muss auch als Unternehmer immer wieder sehen, was sagt der Weltmarkt? Da ist natürlich Amerika immer ein bisschen Vorreiter. Was sagt der europäische Markt? Und was sagt der deutsche und was sagt der regionale Markt? Und das ist eben die Aufgabe eines Unternehmers, immer wieder sich auch so weiterzubilden, dass man weiß, was da läuft, was die Kunden auch wollen. Ja, ich kann ja nicht immer nur aus meiner sportlichen Ambition sagen, das und das finde ich jetzt gut, wenn die Kunden was ganz anderes wollen. Und insofern muss man eben immer am Ball bleiben und sich diesen Entwicklungen, die sich zwangsläufig ja auftun in so einer dynamischen Branche, dann auch mitgehen. Wir sind kein Trendsetter, das ist ein großer Unterschied, aber wir nehmen schon wahr, was die Leute wollen. Und das versuchen wir dann, wenn es irgendwie machbar ist, im Sinne unserer Mitglieder auch umzusetzen.
Ja. Was waren da so ganz konkrete Kurse, Themen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind?
Also Multifunctional ist natürlich ein Thema. Dann Back to the Roots, auch die Hantelbereiche waren zeitlang sehr verpönt, weil man sagte, da kommen nur die Bodybuilder hin. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Leute eben auch zurück im Hanteltraining, im freien Bereich, weil es einfach wieder back to the roots ist, ohne jetzt den dicken Oberarm in Fokus zu stellen. Es ist natürlich das kardiovaskuläre Training immer wichtig. Da gibt es verschiedene Kursambitionen. Auf der einen Seite Yoga, Pilates. Auf der anderen Seite sind es die Zumba-Kurse, die Spaßkurse, Spinning und Ähnliches. Der Wellnessbereich hat es in den Jahren Einzug gehalten und ist etabliert. Also es passiert immer wieder was Neues und man muss sich darauf auch eben einstellen. Und das tun wir.
Ja. Und Sie hatten es angesprochen, Ihr Blick geht quasi nach vorne. Also von den 88%, die noch nicht Mitglied sind, wollen Sie in den nächsten Jahren den einen oder anderen überzeugen. Wie soll das gelingen?
Also zum einen glaube ich ganz sicher, dass wir ein nach Corona, wir werden mit Corona in irgendeiner Form leben müssen, aber ich rede von der Hysterie, die rund um Corona ist, und von den vielen, vielen Toten werden wir das hoffentlich gegen Null irgendwann bringen, auch wenn wir an Corona erkranken, glaube ich, dass wir bis auf 20% der Bevölkerung wachsen können in den nächsten 5 Jahren. Warum? Okay. Weil Fitness, ich kann als, ich sag mal, dicker oder dünner, als kranker oder gesunder, als Junge oder Mädel oder was auch immer oder divers, wird ja heute auch, ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich kann heute in einen Fitnessclub gehen, wenn er vernünftig geführt wird, und ich fühle mich dann da wohl. Und das Schöne ist, wir sind so Multikulti in diesen Studios, dass man eben gar keine spezielle Ausrichtung in eine Richtung hat. Da gibt es ein paar Studios, die sich sehr spezialisieren. Das ist auch deren Job und das ist auch gut so. Mhm. Aber wir versuchen eben für viele Leute eine gute Heimat zu kriegen. Und dieses Freizeitverhalten wird viel, viel wichtiger. Ja, die Leute vereinsamen. Auf der einen Seite haben wir alle unsere iPhones und iPads. Und das merken wir auch, dass wir immer mehr in die Dinger gucken. Und auf der anderen Seite fehlen uns immer mehr diese sozialen Komponenten. Und wir müssen einfach als Gesellschaft auch ein bisschen mehr mittlerweile an die Hand genommen werden. Und das ist auch die Aufgabe der Fitnessbranche, Leute an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, es ist nicht nur dein iPhone. Es gibt hier auch noch ein bisschen was anderes. Und es ist auch nicht nur die Diskothek oder die Kneipe oder das Restaurant. Hier gibt es noch was anderes. Und das ist eben die Fitnessbranche. Und wenn wir das schaffen, clever, ohne Kannibalismus untereinander innerhalb der Branche weiter nach vorne zu treiben, dann bin ich fest und überzeugt, dass wir 20% der Bevölkerung in den nächsten 5 Jahren begeistern können, in unsere Clubs zu kommen, über die verschiedensten Wege. Ich sag mal, JustFit bietet ganz bewusst reine Monatsverträge an, damit man sich nicht mehr langfristig binden muss. Da gibt es die Klassiker, an die ich ja damals Interfit verkauft habe, wie so ein Urban Sports, wo ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten habe, zu trainieren, Sport zu machen. Aber ich glaube, dass wir wirklich 20% in die Studios kriegen. Und das wird unserer Branche natürlich nach diesen Chaosjahren der Corona-Krise auch dringend nötig oder gut tun.
Sie hatten jetzt ein paar Mal schon das Thema Interfit angesprochen, ohne dass wir jetzt im Detail drauf eingegangen sind. Wie gesagt, vielleicht in der Öffentlichkeit auch oder in der breiten Öffentlichkeit weniger sichtbar gewesen, aber ja doch auch ein ganz wichtiger, ein großer Baustein Ihres Lebens und sozusagen auch der Fitnesswelt ja in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht nehmen Sie es nochmal mit, was steckte da eigentlich hinter?
Also ich habe ja 2000 mein Unternehmen verkauft. Dann hatte ich Wettbewerbsverbot, weil ich ja der Geschäftsführer für diesen amerikanischen Großkonzern in der Fitnessbranche war. Was aber nicht funktioniert hat aus emotionalen Gründen, weil Amerikaner führen Menschen anders und für mich sind Menschen sehr wichtig. Und dann habe ich eben Interfit gegründet, eben mit dem Hintergrund, ich war nicht ganz unbekannt in Deutschland als Fitnessclubbetreiber, weil ich auf vielen Messen, Tagungen als Referent, ich berate Banken und Ähnlichem in diesem Bereich der Freizeit. Und habe gesagt, ich vernetze ganz viele Studios und dann bieten wir Firmenfitness an. Heute heißt das Neudeutsch betriebliche Gesundheitsförderung. Mhm. Und das haben wir damals mit Erfolg gemacht, 2001 gegründet. Dann gab es auch einige Wettbewerber, die sind dann Stück für Stück gewachsen. Und dann war eben Urban Sports in einem Bieterverfahren nachher diejenigen, die uns dann gekauft haben, 2018. Was für mich den Vorteil hatte, dass ich mich wieder komplett auf das Unternehmen JustFit konzentrieren konnte. Und es war auch natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass sie auch gutes Geld dafür bezahlt haben. Und das war Firmenfitness, nichts anderes. Das war nicht der Endkunde, also kein B2C-Geschäft, sondern reines B2B-Geschäft. Und jetzt habe ich vor einem Dreivierteljahr mit zwei Jungs, die aus der Zertifizierungsebene kommen, was ganz Neues gegründet. Und das wird die Revolution wirklich für alle Firmen. Weil bis dato war Firmenfitness oder betriebliche Gesundheitsförderung immer, ich musste es immer als Arbeitgeber vom geldwerten Vorteil nehmen oder vom geldwerten Geld nehmen von diesen 44 Euro, die ich für alle möglichen Sachen im Betrieb benutze.
Also es waren sozusagen die subventionierten Kurse, wenn man eben Rückenschule genau, oder Fitnesstraining exakt machen wollte.
Hm? Und diese 44 Euro waren natürlich auch schnell aufgebraucht. Ja, selbst wenn ich einen Kaffee ausgebe, fällt das am Ende des Jahres beim Finanzamt als geldwerter Vorteil mit rein und dann konnte ich den Mitarbeitern, die ich vielleicht gesund haben möchte, als Maschinenbau Müller, nichts mehr geben zum Fitnessbeitrag. Und jetzt gibt es neu, werden Studios, die etwas besser arbeiten als Gesundheitsstudios, zertifiziert durch eine externe Firma, die heißt Synfit 334. Und danach dürfen die zertifizierten Studios mit allen Firmen, ob der Bäckermeister oder der Großindustrielle, Firma wie Ford oder ähnliche hier im Umkreis können ihre Mitarbeiter zu diesen zertifizierten Studios schicken und können steuerbefreit den Beitrag bis zu 50 Euro im Monat bezuschussen. Und das Ganze wird sogar auf Wunsch für diese Firmen noch vom Finanzamt geprüft und dann durchgewunken. Also das wird gerade nach Corona, gerade mit Facharbeitermangel, gerade mit Mitarbeiterhalten, alle sind dicker geworden, alle haben mehr Gewicht und haben mehr Rückenschmerzen. Das Homeoffice, was ja auch in der Zukunft mehr wird, als es vor Corona war. Leute beschweren sich über HWS und BWS-Probleme, Verspannungen im Klartext. Und dementsprechend werden Arbeitgeber in der Zukunft mehr für ihre Mitarbeiter machen. Und dann werden sie die, logischerweise, weil sie ja sich steuerlich nicht auf Glatteis befinden wollen, werden sie die in die Studios schicken, die eben von Synfit 334 zertifiziert worden sind als Gesundheitsstudios. Mhm. Und da sind wir eben mit JustFit exklusiv im Kölner Markt. Und das darf eben kein anderer im Großraum Köln, um Speckgürtel von Köln anbieten, außer JustFit. Und das, glaube ich, wird uns sehr viel Wettbewerbsvorteil und auch, ich sage ganz offen und ehrlich, sehr viel Imagevorteil bringen. Denn keiner darf, ohne dass er diese Problematik hat, als Arbeitgeber Mitarbeitern einfach mal so Beiträge bezuschussen oder sogar übernehmen komplett, ohne dass er sich auf dünnem Eis bewegt, steuerrechtlich.
Das heißt, es wird sozusagen nochmal eine wichtigere Kundengruppe, dass quasi über Unternehmen letztendlich Verbraucher oder Kunden zu Ihnen kommen.
Also BGM und BGF, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliche Gesundheitsmaßnahmen, werden nach Corona ganz wichtig, auch im Markt, ja, viele Firmen suchen ja händeringend nach Mitarbeitern und wollen ihnen auch besondere Goodies geben. Der eine hat ein Kinderparadies oder Kinderbetreuung, der nächste sagt, ich gebe was zum Beitrag dazu, der übernächste, also zu einem Fitnessbeitrag, der übernächste sagt, ich zahle irgendwelche Krankenkassenbezuschussungen, dass man ein Einbettzimmer oder ähnliches kriegt. Gibt ja verschiedene Modelle, aber das Problem ist immer dieser geldwerte Vorteil und den hebeln eben die Studios aus, die zertifiziert sind über dieses Synfit 334 und da betont es nochmal, ist JustFit eben der exklusive Partner im Großraum Köln.
Ich finde es mal spannend, wo kommt der Name her? Also gerade das 334?
Das ist Steuergesetzbuch 3.3.4. Das ist genau widerspiegelt eben diese Problematik des geldwerten Vorteils.
Sie haben jetzt mit Köln quasi angefangen, aber soll dann Synfit 334 soll wahrscheinlich in Deutschland
weit. Wir haben jetzt bereits 200 Studios im Zertifizierungsprozess. Es sind natürlich nicht klassisch die Studios, die nur reine Trainingshallen mit Fitnessgeräten sind. Die haben einfach die Personality nicht dazu. Mhm. Es sind halt eben gesundheitsorientierte Studios, die eben über den Tellerrand hinaus vor allen Dingen im Mitarbeiterstab qualifizierte Mitarbeiter haben, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Zertifizierung. Ja. Da ich es gut fand, bin ich eben als Gesellschafter bei Synfit einfach mal mit eingestiegen. Also insofern habe ich auch so ein bisschen den Finger da drauf.
Ja. Sie hatten jetzt mehrfach schon eben die Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen, was Ihnen so auch am Herzen lag und wie wichtig das auch ist, vielleicht um sich zu unterscheiden von der Konkurrenz. Wie sieht es denn da aus? Bei Ihnen sind es 850, glaube ich, im Moment oder 800, gut 800, genau. Wie findet man die, wie hält man die auch?
Ja gut, die Problematik hat ja im Moment jeder. Innerhalb dieser Corona-Krise. Also es sind wir haben ja auch viele 450-Euro-Kräfte, die sich umorientiert haben, die in Testzentren oder als Fahrer oder bei Aldi oder sonst wo arbeiten und eigentlich auch da mehr Geld verdienen, das muss man einfach fairerweise sagen. Wir buhlen also auch immer wieder um gute Mitarbeiter, aber wir sind ein großer Ausbildungsbetrieb mit über 50 Azubis, einmal den Sport- und Fitnesskaufmann, also die klassische mittlere Karriere. Und dann haben wir aber auch Studenten, die den Bachelor Sports auf Art machen. Also man kann bei uns wirklich die Ausbildung durchleben in einer ganz, ganz tollen Branche, die auch wirklich sehr sexy ist. Man muss nur wissen, sie gibt es halt 7 Tage die Woche und wir arbeiten auch abends und wir arbeiten auch an einem Sonntagmorgen. Das muss jedem jungen Menschen klar sein. Ansonsten ist es einer der schönsten, wenn nicht die schönste Branche zum Arbeiten. Aber Mitarbeiter kriegen wir über verschiedenste Kanäle. Es ist sicherlich etwas schwieriger geworden als noch vor 10 Jahren, weil da war ja ein Überschuss an Leuten da. Heute können ja die Azubis oder Mitarbeiter sich Jobs nahezu aussuchen, weil wir haben einfach einen Facharbeitermangel. Schlecht für Unternehmen, gut für Synfit, weil dann die Firmen mehr für ihre Mitarbeiter tun müssen.
Wir hatten jetzt das Thema Corona natürlich schon ein paar Mal gestreift. Wenn wir da nochmal auch vielleicht explizit drauf gucken. Ich hatte geguckt, glaube ich, branchenweit war es ein Umsatzrückgang von einem Viertel 2020, was dann die Branchenberichte sagen. Was waren es für Sie für Einflüsse, für Rückgänge?
Also wir haben auch 14.000 Mitglieder verloren. Also das war schon von Mitte 50 auf Anfang 40.000. Was natürlich schwerlich ist. Ich musste auch zwei Clubs, die vorher schon so Comme-ci, Comme-ça waren, schließen. Das war schon keine schöne Sache und ist auch keine schöne Sache. Jetzt haben wir als JustFit wirklich ein sehr, sehr gesundes Unternehmen, weil wir diese Expansion, die ich ja eben schon mal kurz erwähnt habe, schon vorbereitet haben und dementsprechend Rücklagen gelegt haben in den Jahren 2017, 18, 19 und wollten eben wirklich durchstarten in 2020. Das war unser Glück auf der einen Seite. Dann habe ich gesagt, also frühzeitig mit meinen Geschäftspartnern, wir brauchen oder nehmen auch KfW-Mittel in Anspruch. Also wir haben uns auch wirklich richtig verschuldet. Aber ich wollte immer genügend Liquidität haben. Und die haben wir. Insofern werden wir nicht in die Schieflage kommen, auch wenn wir den Gürtel privat sicherlich etwas enger schnallen müssen für die nächsten Jahre. Aber wir haben den Charme, dass wir eben, ich sag mal, A, gut aufgestellt sind, B, auch in der Zeit investiert haben und C, ich bin nicht fest von überzeugt, mit diesem SynFit 334 wirklich einen Wettbewerbsvorteil haben, um wieder schneller wieder wachsen zu können. Aber Corona hat uns schon einiges gekostet. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und gerade Dienstleistungsbetriebe werden ja, so wie die Fitnessbranche, von der Politik überhaupt nicht anerkannt. Wir werden ja immer noch nach wie vor in die Schublade Freizeit gesteckt. Nichts gegen Freizeit. Ich liebe das Phantasialand. Die machen einen riesen Job da. Aber wir sind eben doch etwas anders gepolt. Mhm. Wir machen ganz, ganz viel für Muskel-Skeletterkrankungen. Wir machen ganz viel für kardiovaskuläre, Krebskranke, Diabetik, die ganzen neurologischen Sachen, die Vereinsamung. Wir machen ja schon vieles, was wirklich medizinisch basiert, mittel- und langfristig die Leute gesünder macht. Ja, es geht nicht nur um den 25-Jährigen, der den dicken Bizeps trainieren will. Und das sieht leider die Politik nicht. Ich bin ja sehr aktiv in der Politik beim Senat der Wirtschaft und so beim BVMW, jeweils als Senator. Und bin im Verband der Verbände auch Sprecher für die Fitnessbranche in Deutschland. Also insofern mache ich viel, aber bin sehr enttäuscht, dass die Politik bis dato uns wirklich so in diese Freizeitgeschichte getan hat und nach wie vor auch bei den Hilfen in die Freizeitgeschichte reintut und gar nicht sieht, wie wichtig für ganz viele Leute das tägliche oder mehrfach wöchentliche Fitnesstraining ist. Das möchte ich in der Zukunft doch deutlicher angehen und werde mich da auch weiter für die Branche unentgeltlich logischerweise einsetzen in Berlin. Mal sehen, was die neue Regierung macht. Wir haben ja Gott sei Dank eine Partei mit dabei, die auch Fitness im Programm hat. Und da werde ich dann auch dort die entsprechenden Kanäle wieder anzapfen.
So genau habe ich den Koalitionsvertrag nicht gelesen. Wer hat Fitness im Programm?
Also das macht die FDP. Von Kubicki angefangen, den wir innerhalb der Fitnessbranche immer wieder penetriert haben vor der Wahl. Weil das der einzige Politiker war, der uns mal gehört hat, der eben nicht nur über Klimaschutz und nicht nur über Corona und nicht nur über Verkehrswende gesprochen hat. Alles drei Themen, die mega brandwichtig sind. Also ich möchte die jetzt nicht diskreditieren, aber ich gucke es ja natürlich aus der Brille eines Fitnessunternehmers und da hatte niemand in der Politik die Fitnessbranche mit 12 Millionen Trainierenden nur ansatzweise auf dem Schirm. Das hat Kubicki und Lindner gemacht. Ohne dass ich jetzt sage, ich trage deren Parteibuch. Das will ich auch nur. Bin da sehr neutral. Ja. Aber die waren die Einzigen, die so ein bisschen in diese Richtung getickt haben. Und dann wollen wir auch weiterhin am Ball bleiben, dass wir der Politik immer wieder sagen, hallo, wir sind hier. Wir sind zurzeit noch 10 Millionen Trainierende, aber wir werden wieder mehr. Und da muss man gucken, wo die Reise hingeht.
Es klang quasi viele, viele Stationen Ihres Weges vorher nach quasi Erfolgsgeschichten. Wie hat denn vielleicht auch die letzten Jahre Sie selbst als Unternehmer geprägt?
Ach ja, geprägt. Also ich sage ja nochmal, wer sich nicht entwickelt, der bleibt stehen, der ist dann von gestern. Nichtsdestotrotz sind heute Marketingwege, die mein Sohn beispielsweise mir tagtäglich aufzeichnet, wo ich dann sage, das verstehe ich nicht. Ja, mit irgendwelcher viralen Werbung und irgendwas. Ich bin immer noch ein Fan von einem vierseitigen, hochglanz lackierten Flyer. Aber das ist eben nicht mehr aktuell. Das geht an mir vorbei. Nichtsdestotrotz behaupte ich, innerhalb der Branche mich schon immer am Markt zu orientieren und dabei zu bleiben. Aber dafür muss man die Ohren und die Augen aufmachen. Angefangen von einem Elferrad, der nichts mit Karneval zu tun hat. Das sind die großen deutschen Fitnessketten, wo man seit 15 Jahren drin sitzt. Mhm. Ich sitze seit 20 Jahren mit Professor Ingo Frohböse, den ich mittlerweile Freund schimpfen darf, im TÜV-Expertenbeirat und ähnliche Institutionen. Da holt man sich natürlich überall Input rein, um eben dieses Know-how, was jetzt in 37 Jahren entstanden ist, in sein Unternehmen auch weitergeben zu können. Ja. Deswegen bin ich nicht Erfinder der Fitnessbranche und bin auch nicht derjenige, der alles weiß. Also das ist auch ganz wichtig. Aber es ist schon ein gewisses Wissen dann da. Und das merke ich ja anhand der vielen, vielen Anfragen, die ich täglich kriege, innerhalb der deutschen Fitnessbranche, wo Kollegen oder Industrie mich anfunken und sagen, Frankie, was hältst du hiervon oder was meinst du damit oder wo geht unsere Reise hin nach Corona oder wie können wir neue Geräte platzieren oder Ähnliches. Also ich werde da schon oft, ja, ich sag mal vorsichtig, zu Rate gefragt.
Es taucht jetzt ein paar Mal auf, aber vielleicht, um es nochmal so zum Ende hin zu verstehen, was macht denn die Faszination dieser Branche für Sie eigentlich aus, dass Sie jetzt ja bald dann schon 40 Jahre quasi in unterschiedlichen Rollen da aktiv sind?
Also erstens hat man mit ganz, ganz vielen Menschen zu tun und es ist so vom Feeling, wenn man es richtig macht und eine gesunde Stimmung in einem Fitnessclub hat, dann ist es ein Stück weit Urlaubsflair. Die Leute kommen gerne rein. Natürlich sind wir als Mitarbeiter eines Fitnessclubs auch Müllabladestationen. Aber das weiß der Robinson-Club-Mitarbeiter genauso. Das kennt er auch, wenn die Leute in Urlaub kommen. Wir haben ein Urlaubsfeeling. Und wenn wir das gut hinkriegen, dann kriegen wir auch sehr, sehr viel gutes und schönes, positives Feedback von unseren Mitgliedern gespiegelt. Natürlich kriegen wir auch einen auf die Nase, wenn mal was nicht läuft, in so einer Mitgliederverwaltung, wo die Mädels rund um die Uhr Kündigungen bearbeiten, da ist es dann auch schon mal, geht es auch schon mal drunter und drüber und die kriegen dann nicht nur Positives, aber in Gänze haben wir eigentlich eine Branche, die Freude und Spaß vermittelt und das macht diesen Kick dieser Branche aus und da ich glaube, vom Herzen her ein Dienstleister zu sein und mit Menschen zusammen zu sein oder mit Menschen mich zu umgeben, macht mir immer Spaß. Und ich bin, wie man an meinem Slang hört, ja auch ein echter Kölner. Ne? Die Kölner sind ja sowieso nochmal ganz speziell. Und ja, das ist es vielleicht, was mich immer wieder motiviert, in dieser Branche weiter nach vorne zu gehen und dabei zu bleiben.
Wie sieht Ihre eigene Fitnessroutine aus?
Viel zu schlecht. Ich trinke gerne Rotwein. Und dieser Rotwein, den kann ich mir auch direkt an die Hüfte kleben. Zumal ich hatte 88 einen schweren Autounfall und bin danach 4-mal Bandscheiben operiert worden, weil eben alles kaputt war. Ich mache meine Übungen zu Hause, aber nicht, weil ich in den Clubs das nicht gut finde, sondern wenn Sie so lange dabei sind, dann sehen Sie, fangen Sie an zu trainieren und keine 5 Meter daneben macht irgendeiner was gerade falsch. Und wenn ich dann nicht sehe, dass da ein Mitarbeiter direkt hinfliegt, dann mache ich es eben selber. Das machen sie in so einem Training 5-mal und sagen sie, jetzt packe ich ein, das war's. Also ich habe einen kompletten Fitnessclub bei mir zu Hause. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen Fläche dafür zu Hause. Ich mache es dann zu Hause. Aber in einem Club ist es immer noch schöner. Nur ich werde irre, wenn ich sehe, dass das nicht so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle.
Und vielleicht wirklich zum Abschluss noch, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass im Januar eben der wichtige Monat ist, viele dazukommen mit Neujahrsvorsätzen, viele hören dann übers Jahr auch wieder auf. Was ist Ihr Tipp, um dran zu bleiben, um nicht die Lust zu verlieren?
Also ich kann wirklich nur sagen, was wirklich hilfreich ist, sind diese Personal Trainer, die man heute in allen guten Clubs findet und nicht unter dem Gesichtspunkt, der muss mir jede Woche eine neue Übung zeigen, sondern unter dem Gesichtspunkt, der soll mich lediglich dazu aufrappeln, einen festen Rhythmus reinzukriegen, wie morgens Zähne putzen. Ja, habe ich den Dienstag, gehe ich zum Training und wenn der Dienstag aus wirklich wichtigen Grund nicht klappt, dann gehe ich eben am Mittwoch. Und dafür ist so ein Personal Trainer, die man nicht 3-mal die Woche 4 Stunden buchen muss, sondern auch theoretisch in der Woche mal 1/2 Stunde nur buchen kann, kontinuierlich, aber dass er mich so ein Stück weit an der Hand nimmt. Es gibt ganz viele Mitglieder, die ich über diese Jahrzehnte habe, gerade hier in Frechen, die sagen, Frankie, ich melde mich jetzt schon zum 4. Mal für ein Jahr bei dir an. Sag ich, du bist ein Trottel, wenn du bei geblieben wärst, hättest du nicht den Bauch jetzt so dick. Also insofern, es gibt immer wieder Leute, die brauchen einfach Motivation von außen und der Tipp, den kann ich nur geben, das ist auch alles heute bezahlbar, das ist also nicht mehr so verrückt wie vielleicht vor 5 Jahren und wir sind alle keine Claudia Schiffer oder sonst wer, wo man Hunderte von Euros fürs Personal Training hinlegen muss, Aber so ein Personal Trainer, der dafür sorgt, dass ich meinen Rhythmus finde. Und wenn man einmal 3 bis 6 Monate einen Rhythmus gefunden hat, dann ist man auch eigentlich so weit verseucht positiv, dass man das in seinen Lebensinhalt mit aufbauen kann. Und deswegen der Tipp, bucht euch einfach einen Personal Trainer einmal die Woche für 30 Minuten dazu, der als Hauptaufgabe hat, mich mindestens einmal oder zweimal die Woche zum Training zu bewegen, nicht daneben zu stehen, zwingend notwendig.
Herr Böhm, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, Ihre Erfahrungen und für Ihren Besuch hier bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Gerne, habe ich sehr gerne getan.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Mit ein bisschen Glück helfen wir ja vielleicht auch Ihnen die Tipps von Frank Böhme, Ihre Neujahrsvorsätze nicht sofort aufzugeben. Wir drücken die Daumen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Kritik oder auch Anregungen für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier in unserem Podcast. Melden Sie sich gerne, am besten per Mail über podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks hier Klaus Schäfer, den Technologievorstand von Covestro. Der Chemiekonzern ist auf dem komplizierten Weg, ein nachhaltiges Unternehmen zu werden und setzt dabei große Hoffnungen auf die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Was dahinter steckt, verrät Klaus Schäfer nächste Woche im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!